Ich wechselte die Kleider und betastete meine Taschen, alle meine Habseligkeiten waren noch drin, als ich meine Schuhe anzog, hatte ich den Eindruck, als ob Eisenbarren auf meine Füße drückten. Als Akok sah, dass ich mich bewegte, ging er zur Wand, öffnete dort ein Guckloch und fragte lachend, wollen Sie sehen, wo wir sind? Mit einiger Schwierigkeit bewegte ich mich dorthin und schaute durch ein Fernrohr, in der Hoffnung, die Felder und Wälder meiner Heimat zu sehen, ich sah aber nur Eis und Schnee bis zum fernen Horizont. Wo sind wir denn? Nun, irgendwo auf der Erde. Weiter sagte er nichts mehr, denn er wollte mich sicher nicht necken. Ich konnte ja selbst feststellen, dass es sich um eines der beiden Polargebiete handeln musste, wahrscheinlich um die Antarktis, denn sie waren sicher nicht zum Nordpol geflogen, um mich nachher im Süden abzusetzen. Akok schloss das Guckloch und hieß mich wieder Platz zu nehmen, er selbst und der andere Herr standen noch. Ich bemerkte, dass das Schiff sich bewegte und fragte, fliegen wir schon meiner Heimat zu? Ja, das tun wir. Wird's noch lange dauern, bis wir dort sind? Nein, in wenigen Augenblicken werden wir dort landen. Nach kurzer Zeit bemerkte ich, dass das Geräusch, das man hören konnte, wenn das Schiff in Bewegung war, nachgelassen hatte. 29. Wieder auf dem Festland. Akok näherte sich mir mit der Bemerkung, wir setzen jetzt zur Landung an. Wir werden sie ein paar Meter von der Straße entfernt absetzen, die zu ihrem Heimatort führt. Ich war so bewegt, dass ich nicht antworten konnte. Er fuhr fort, wir werden sie bis zum Ausgang des Schiffes bringen. Wenn sie den Boden betreten haben, gehen sie bitte 10 Schritte vorwärts, ohne sich umzudrehen. Warum darf ich mich nicht umdrehen? Weil es so sein muss. Wir gingen also zu dritt, ich in der Mitte, die Treppe hinunter. Bei jedem Schritt, den ich machte, fühlte ich mich steifer. Ich dachte schon, ich könnte niemals wieder richtig gehen. Akok sagte, sie fühlen sich sicher nicht sehr wohl. Aber seien sie unbesorgt, das vergeht bald. Endlich erreichten wir die äußere Tür. Akok legte mir beide Hände auf die Schultern, gab mir noch ein paar Anweisungen, und wir verabschiedeten uns ohne größere Zeremonie. Wie immer zuvor öffnete sich irgendwo in der Wand eine Tür, durch die ich langsam hinausging. Vor mir lag meine geliebte Erde, die darauf wartete, dass ich meinen ersten Schritt auf ihr machte. Die Nacht war dunkel, der Mond nicht zu sehen. Eine meiner Füße stand schon auf Grasboden, offensichtlich haben sie mich auf einer Wiese abgesetzt. Mit dem nächsten Schritt hatte ich das Schiff verlassen. Nach 5 Schritten spürte ich die große Helligkeit, die vom Schiff ausging, danach herrschte wieder völlige Dunkelheit. Als ich die befohlenen 10 Schritte hinter mir hatte, drehte ich mich um und hoffte, den Abflug des Schiffes zu sehen, aber da war nichts mehr zu sehen. Ich schaute zum Himmel empor, ich sah nichts. Alles war ganz still. Ich schaute zum Horizont in der Hoffnung, etwas zu entdecken, nichts, gar nichts. Schließlich sah ich die Nutzlosigkeit meines Tuns ein, das Schiff schien sich in nichts aufgelöst zu haben. Ich musste mich nun an die Dunkelheit gewöhnen, um weiterzukommen. Nach kurzer Zeit sah ich wenige Schritte vor mir einen Drahtzaun. Meine Glieder waren wie aus Blei, ich versuchte, den Zaun zu erreichen. Als ich dort war, legte ich die Hände auf den Zaun und blieb so einige Minuten stehen. Nun sah ich wenige Meter vom Zaun entfernt die Straße. Ich erkannte auch die Gegend, es mussten etwa 5 Kilometer bis zu meiner Stadt sein. Langsam hob ich nun ein Bein, um durch den Zaun zu kriechen. Als ich auf der anderen Seite angekommen war, konnte ich einen Sturz nicht vermeiden. Ich lag auf dem Boden mit jagendem Puls und war in Todesangst. Instinktiv wollte ich um Hilfe rufen, erinnerte mich aber an Akoks Anweisungen und beherrschte mich. Es hätte wohl auch nichts genützt, denn hier in der Gegend wohnte ja niemand und zu dieser Stunde würde wohl auch kaum jemand vorbeikommen. Beinahe erreichte ich den Straßenrand. Ich streckte meine Beine aus und legte mich mit dem Rücken ins feuchte Gras, spürte jedoch bald, dass dies nicht gut für mich war. Nach langen Überlegungen, ich war schon beinahe so weit, sie zu verfluchen, weil sie mich nicht näher bei der Stadt abgesetzt hatten, konnte ich mich mit großer Mühe und Vorsicht auf die Füße stellen, mit den Händen hatte ich mich am Straßenrand hochgezogen. Mühsam stolperte ich ein Stück vorwärts. Mit Hilfe eines Stocks, über den ich gestrauchelt war, ging es nun etwas besser. Nach kurzer Zeit traf ich wieder auf ein Hindernis. Ich blieb stehen, weil mein ganzer Kopf sich drehte und ich die verrücktesten Gedanken hatte. Dann ging ich langsam wieder weiter, es ging nun schon viel besser. Als ich den halben Weg zur Stadt zurückgelegt hatte, hörte ich das Geräusch eines Autos. Ich sah seine Scheinwerfer etwa 1 Kilometer hinter mir. Mein erster Gedanke war, es anzuhalten und zu bitten, dass man mich mitnehme. Aber wieder erinnerte ich mich an Akoks Anweisungen. Ich soll mit niemandem Kontakt aufnehmen, bevor ich zu Hause wäre. Als das Auto schon ganz nah war, warf ich mich seitlich in den Graben, aus Angst, ich könnte entdeckt werden. 30. Rückkehr zu meiner Familie. Von jetzt an traf ich niemand mehr, bis ich in der Stadt angekommen war. Trotzdem ich einen Marsch von ungefähr 3 Stunden hinter mir hatte, fühlte ich mich jetzt wieder ganz normal und marschierte noch 1 Stunde weiter. Bei Tagesanbruch erreichte ich die Straße, in der mein Haus liegt. Nun begegnete ich auch den ersten Leuten. Sie kamen aus Ekreia, das in der Nähe meines Heimatortes liegt. Dort werden Frühmessen abgehalten, die im Winter noch in der Dunkelheit beginnen und bei Tagesanbruch beendet sind. Einige Leute grüßten mich. Ich gab ihren Gruß ganz leise zurück, da ich fürchtete, ich könne nicht mehr richtig Portugiesisch sprechen, nachdem ich so viele Tage lang nur Deutsch hatte reden müssen. Dieser Vormittag war Freitag, der 23. Mai 1958. Endlich erreichte ich mein Haus nach 8 Tagen wieder, von dem ich zu einem 18 Kilometer langen Fußmarsch aufgebrochen war, von denen ich nur hatte 8 Kilometer zurücklegen können. In ihrer fröhlichen Art empfing mich meine Frau, nun, endlich wieder zurück. Ist alles gut gegangen? Instinktiv verspürte ich, dass irgendetwas Befremdliches aus meinem Wesen ihr gegenüber da sein musste, und sie drang in mich mit der Frage, Arthur, bedrückt dich etwas? Ich versuchte sie zu beruhigen und konnte meiner eigenen tatsächlichen Unruhe jedoch selbst nicht vollständig Herr werden. Als dann etwas später auch noch unsere älteste Tochter in ihrem Ungestüm wissen wollte, wo ich so lange gewesen war und ob ich ihr und dem Schwesterchen vom Großvater etwas mitgebracht hätte, sagte ich zögernd, sehr viele seltsame Dinge habe ich erlebt, die ich euch gar nicht allesamt zu dieser Stunde erzählen kann. Ich bin so glücklich, wieder bei euch zu sein. Aber ich benötige etwas Ruhe und Zeit, nein sogar sehr viel Zeit, um das, was ich erlebt habe, aufzuschreiben. Dann werde ich es euch vorlesen und sämtliche Einzelheiten meiner sehr weiten Reise erklären. Erst muss ich mich aber wieder ganz in diese Wohnung zurechtfinden, das werdet ihr später besser begreifen. Wegen dieser geheimnisvoll klingenden Rede blickten mir 3 erstaunte Gesichter entgegen. Seitdem verbrachte ich viele Tage zu Hause, ohne auszugehen, da mein Kopf voller verworrener Gedanken war. Schließlich fasste ich Mut, griff zu Papier und Stift und begann mein Erlebnis niederzuschreiben, das ich hiermit beende. Arthur Berlet, Ausschnitte aus dem Briefwechsel mit Arthur Berlet und dem portugiesischen Herausgeber Dr. Med. Walter Bühler, Thoraxchirurg, Rio. Im Verlauf des Briefwechsels mit Dr. Bühler und Arthur Berlet 1971-72 reifte der Entschluss zur Herausgabe seines Erlebnisberichts in deutscher Sprache und der Gedanke, beide zum Jubiläumskonvent der Duist 1972 einzuladen. Die näheren Umstände sind in unseren 2 Duist-Mitteilungen v. 15. Juni und Ende August 1972, erläutert sowie in den Ausgaben der UFO-Nachrichten Nummer 194 und 195 v. Oktober und November 1972 nachzulesen. In seinem Brief v. 4.4.1972 schrieb A. Berlet an K. U. A. Veit U. A. Punkt. Nun darf ich Ihnen noch berichten, dass hier in unserer Stadt Sarandi, wenn wir auch nur wenige von Deutschen abstammende Familien hier haben, sich doch ein Industriegymnasium befindet, das vollkommen von deutschem Geld unterhalten wird. Wir haben einen Sohn, der in diesem Gymnasium studiert. Auch möchte ich daran erinnern, dass ich niemals finanziell Hilfe in Anspruch nehmen wollte, soweit dies die fliegenden Scheiben betrifft, damit man nicht sagen kann, dass ich damit bequem Geld verdiene. Aber diese Flugreise nach Deutschland oder die Schiffsreise nach Europa und weiter Fahrt nach Wiesbaden ist keine Kleinigkeit für uns. Es ist nicht zu begreifen, dass sich der Großteil der Erdvölker so taub stellt, da doch der Kontakt mit den Planeten so unendlich wichtig ist. Die irdische Menschheit ist noch nicht vorbereitet, um bestimmte Nachrichten und entsprechende Tatsachen über außerirdische Intelligenzen zu erhalten. Die Erdenbewohner müssen viel von ihrem Hochmut ablegen, wenn sie ins Universum vorstoßen wollen, sonst werden sie Enttäuschungen erleben, ihr Arthur Berlet. Das Ende des Buches, aber das folgende für Worte wurde hier an das Ende dieses Hörbuchs verschoben. Vorwort zu A. Berlets Buch. Im Raumschiff von Planet zu Planet, von Jorgi Ernesto Macedo Geisel. Dem damaligen lokalen UFO-Forscher, geschrieben für die erste Ausgabe von Berlets Buch, leicht gekürzt vom Übersetzer aus dem Portugiesischen, Dr. W. B. Grandios ist der blaue Nachthimmel von Rio Grande do Sul, wenn er im Winter der kalten Julinächte übersät ist mit unzählbaren Leuchtkörperchen. Wer bei einer solchen Pracht der Natur entlang der Straße von Garazinho nach Sarandi kam, hätte kaum gedacht, dass oben auf dem Hügel der Farm Bio Tonico mehr als 30 Leute zu UFO-Gesprächen versammelt waren, die nur unterbrochen wurden, als ein orangefarbenes Luftfahrzeug von ungeheurer Größe in Form einer Scheibe in Richtung des Flusses Farcea im Kreis von Palmyra das Missus von der Gruppe gesichtet wurde, als dieses ca. 50 Grad über dem Horizont heraufkam. Solche und ähnliche Erscheinungen wurden von Beobachtern dieser Gruppe, die sich zunehmend vergrößerte, während vieler Nächte gesichtet, und einige Personen dachten sogar schon daran, deswegen an dieser Stelle einen kleinen Verkaufsstand mit Erfrischungen aufzuschlagen. Anders indessen war die Meinung der Geistlichkeit, besonders von Vikar Jinocheni, bezüglich der Nächte, in denen über die Möglichkeiten des Lebens auf anderen Welten gesprochen wurde. Der Priester Menepipo sagte über den örtlichen Rundfunk, dass ihm die nächtlichen Ausflüge der D.H. Männer von Sarandi nach Sünde riechen. Es schien, dass Sarandi sich anschickte, von einem Theben sich rasch in ein Athen zu verwandeln, als man im unendlichen Tempel der Natur über das Leben anderswo im Universum zu sprechen begann. Fußnote: Rio Grande do Sul ist der südlichste Staat Brasiliens, gefolgt auf der südlichen Halbkugel von Uruguay, Argentinien und dem Südpol. Die Jahreszeiten auf der südlichen Halbkugel sind den unseren entgegengesetzt. Aber die Kräfte der Gegenbewegung siegten über Athen, sodass Theben von neuem unterrichtet wurde. Es wurden nachts künstlich beleuchtete Ballone losgelassen, und Laternen wurden angezündet, nur um die Sache lächerlich zu machen und eine Verwechslung der UFOs mit Autoscheinwerfern und ähnlichen natürlichen Lichtreflexen herbeizuführen. Obwohl der ursprüngliche Beobachtungsplatz schon fast verrufen war, fanden sich immer wieder Leute von Kultur und sozialem Stand zusammen, wie Z.B. Pastor Wagner von Atias und Herr Maria Ferrari, Richter von Sarandi, die bei zahlreichen Beobachtungen der UFO-Phänomene von anderen erhöhten Beobachtungspunkten aus zugegen waren. Doch die Beobachtungen dieser Gruppe sind unbedeutend im Vergleich zum Erlebnis Arthur Berlates, obwohl sie glaubhaft versichert, dass diese Gegend von außerirdischen Luftfahrzeugen besucht wird oder schon besucht worden war. Schon seit längerer Zeit hatte die UFO-Forschungsgruppe von Berlates Abenteuer gehört, aber man hatte diesen Mann als Sonderling abgetan, der von einer Aureole von Gerüchten umgeben lebt. Es war das Verdienst von Bankdirektor Carlos de Oliveira Gomes von Sarandi, Banco do Brasil, das eigenartige Abenteuer des Traktorfahrers vom Kreisamt Sarandi, Arthur Berlet, entdeckt zu haben. Carlos lud Berlet eines Tages zu sich ein, wobei außer mir noch Rudi Schmidt anwesend war. Wir bombardierten Berlet 7,5 Stunden lang mit unseren bohrenden Fragen, die Berlet mit größter Gelassenheit und Natürlichkeit zur allgemeinen Zufriedenheit beantwortete. Arthur Berlet erzählte uns, dass er zu einem anderen Planeten mitgenommen worden war und dort eine Zeit von 8 Erdentagen, vom 14. bis 23. Mai 1958, zugebracht habe. Wir trafen mit Herrn Berlet verschiedene Male zusammen, aber niemals tauchte der leiseste Verdacht einer Unwahrheit auf. Nie versuchte Herr Berlet, Geld aus seiner Geschichte zu schlagen, und oft wurden ihm finanzielle Angebote gemacht mit dem Ziel einer Nichtveröffentlichung seines Erlebnisses oder dessen Veränderung, die von ihm aber immer wieder abgelehnt wurden. Bis zur persönlichen Bekanntschaft mit Herrn Berlet im Jahr 1965 waren 7 kostbare Jahre seit seinem Erlebnis verstrichen und verloren gegangen. Wie oft mag er da in der Wüste des religiösen und politischen Thebens vergeblich gepredigt haben? Denn die Engstirnigkeit der Menschen um ihn herum war so groß, dass die beste Aussage, die über ihn gemacht wurde, noch die war, dass Berlet mit einem Traktor zum Mond gefahren sei, der Bürgermeister von Sarandi, im Bestreben, für seine Stadt und für sich ein wenig Propaganda zu machen, hatte für Berlet einen Besuch in der Landeshauptstadt, in Porto Alegre, arrangiert. Dort wurde ihm im Fernsehen aber übel mitgespielt durch verfängliche Fragen. Schließlich wurde er sogar als gefährlicher Mensch hingestellt durch eine als offizieller UFO-Forscher sich ausgebende Person, die vorher in stundenlangem Verhör versuchte, alles für sie Nützliche von seinem Abenteuer zu erfahren. Im August 1965, als wir bereits von Berlets Geschichte überzeugt waren, traf hier zu Besuch Herr Dr. Walter Bühler von der in Rio erscheinenden UFO-Zeitschrift Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discursoadores SGISF, gleich brasilianische Studiengesellschaft überfliegende Scheiben, Caixa Postal Nummer 16017, Rio de Janeiro, Brasilien, ein, der uns zur Sammlung aller Daten und zur Veröffentlichung von Berlets Erlebnis ermutigte. Bei dem veröffentlichten Manuskript wollen wir als Kriterium die Ehrlichkeit hervorheben, die ihm zugrunde liegt. Es entspricht genau Berlets Aufzeichnungen, die er ursprünglich in 14 Schulheften, siehe Fotos Nummer 13, 15, und gemäß seiner bescheidenen Schulbildung niedergeschrieben hatte. Hierin erkennt man aber seine Lauterkeit, und die klaren und genauen Beschreibungen von Einzelheiten werden offenkundig. Auch werden die natürlichen psychologischen Begründungen ganz offen und ohne Umschreibung angesprochen. Das veröffentlichte Material ist weit davon entfernt, literarischen Anspruch zu erheben. Der Autor beschrieb das Erlebte in seiner eigenen einfachen Weise, wobei nur manchmal die Satzstellung grammatikalisch verbessert wurde, um dem Leser das Verständnis zu erleichtern, wobei auch ein paar ortsübliche Ausdrücke, seien es die vom Staat Grande oder der deutschen oder italienischen Kolonie, durch allgemeinsprachlich verständliche Ausdrücke ersetzt oder erklärt wurden. Ohne Zweifel hat Herr Berlet während seiner Jugend vor der portugiesischen Sprache Deutsch erlernt. Im Kreis Sarandi geboren, war er bis vor wenigen Jahren noch Angestellter als Traktorfahrer für das Oberbürgermeisteramt, bis er bei einer Sprengung in einem Steinbruch ein Bein verlor. Hierauf wurde er pensioniert. Trotzdem hat er bis heute sein gutes Aussehen erhalten, ist kräftig gebaut, hat braungebrannte Haut, kastanienfarbenes Haar und blaue Augen. Als Nachkomme von Deutschen und Franzosen, die sich mit Portugiesen und Eingeborenen vermischt hatten. Keine Spur von geistiger Schwäche ist an ihm zu finden, wie ihn eine bösartige Presse, auf Veranlassung, zu verleumden versuchte. In ganz Sarandi ist er als ehrlicher und aufrichtiger Mann bekannt, und meiner Ansicht nach ist er durch die Erlebnisse, die ihm durch seine Reise zu einem anderen Planeten zuteil wurden, zu einer tief innerlichen Erkenntnis gekommen, zum Vorteil für sich und seine Anhänger. Obwohl Berlet minutiöse Daten über den von ihm besuchten Planeten dort mitgeteilt worden waren, so stimmen diese anscheinend doch nicht alle mit den Daten der uns bekannten Planeten überein, siehe beigegebene Tabelle, mit Ausnahme der Tatsache, dass Berlet zwei Monde sah, die künstliche Natur waren, was bis jetzt in Bezug auf den Planeten Mars behauptet wird. Im Ganzen können wir von Berlets Manuskript aber sagen, dass es uns auf die Existenz von geistig und moralisch weit entwickelteren Welten hinweist, seien diese nun in unserem eigenen Sonnensystem oder in unserer Galaxie oder anderen Milchstraßen. Wenn Berlets Mission die ist, uns allen die Augen zu öffnen über unsere kleinlichen und jahrtausendealten Dünkel und über unsere Vorurteile auf unserer Erde, und wenn es der Sinn von Berlets Reisebeschreibung war, und vom Leser verstanden minus, uns eine Botschaft der Humanität und einer höher entwickelten Moral zu bringen, so würden der Autor und wir, seine Helfer, in jeder Hinsicht zufrieden sein. Der Autor dieses Buchs, Arthur Berlet, hätte somit einen großen Teil seines Versprechens gegenüber der Menschheit auf Akkad, die er besuchte, erfüllt. Rio de Janeiro, November 1967. Jorge Ernesto Macedo Geisel. Dr. Walter Bühle, Geleitwort zur portugiesischen Erste aus Ausgaben 1967 und sie bewegt sich doch. Dies waren die Worte jenes berühmten Astronomen des Mittelalters, Galileo Galilei. Wenn diese Worte auch nicht authentisch sind, so drückten sie doch den Kampf der Wissenschaft jener Epoche aus, sich an den ungeheuerlichen und revolutionären Gedanken gewöhnen zu müssen, dass die Erde aus ihrer damals allgemein angenommenen Position als Zentrum des ganzen Universums zu einem einfachen Satelliten der Sonne degradiert werden sollte. Ähnlich wie damals bei der großen philosophischen Umformung durch Galilei stehen wir auch heute am Vorabend eines anderen Umbruchs des bisherigen Weltbildes, dadurch das offensichtliche Eindringen von Zivilisationen aus dem Weltraum, die in ihrer Entwicklung weiter fortgeschritten sind als der Homo sapiens der Erde, immer größere Zweifel entstehen, und zwar nicht nur an unserer technischen, sondern auch an unserer philosophischen Überlegenheit, umso mehr als die Wesen aus dem Weltraum, die ungleich stärker sind als wir, keinerlei Versuche unternehmen, die Erde zu erobern. Dass wir von ihnen schon seit langen, langen Jahren beobachtet werden, geht bereits aus alten Überlieferungen hervor, die jetzt von diesem Bericht erneut bestätigt werden. Angesichts dessen, dass die Zivilisationen des Weltalls ihre Präsenz immer öfter demonstrieren, müssen wir alten Bürger alle unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse und moralischen Kräfte gemeinsam einsetzen, um dieses Problem frei und offen zu studieren. Dazu muss man die Öffentlichkeit regelmäßig und sofort über alle Ergebnisse in Kenntnis setzen. Anstatt aber das zu tun, gibt es seit den letzten 20 Jahren eine Verschwörung riesigen Ausmaßes, die diese Tatsachen abstreitet und entstellt. Zweifellos kann eine Klärung nicht erreicht werden, ohne dass wir aus unserem seitherigen Wissen gewisse einengende Elemente entfernen und dafür neue Erkenntnisse und Auffassungen einsetzen. Offensichtlich ist es die Enttäuschung über solches Versagen, die den Professor des römischen Rechts an der katholischen Universität von Santos, São Paulo, Duas de Freitas Guimarães, der selbst ein Erlebnis mit Wesen eines anderen Planeten hatte, zu dem Ausspruch veranlasst hat, wie ja Machado ist es, dass Leute, die ich für kultiviert hielt, sich unfähig erwiesen haben, Tatsachen zuzugeben. Nämlich die Tatsache der Existenz intelligenter Wesen auf anderen Planeten und dass sie auf die Erde kommen, sie haben nicht einmal den ernsthaften Forschern eingeräumt, eine Hypothese darüber aufzustellen. Ihre ganze großartige Überzeugung steht dadurch völlig im Widerspruch zur Realität der Angelegenheit, die von jenen mit einem dummen Lächeln angetan wird. In der Vergangenheit und auch noch heutzutage orientierten und orientieren sich die Völker unseres turbulenten Planeten hauptsächlich an Motiven der Ausbeutung und des Machtstrebens, sie lassen ihre Dominanz an den Schwächeren aus. Und alles erhält seine angebliche Rechtfertigung mit dem Hinweis Instinkt des Überlebens. Um sich das gegenwärtige Vorgehen der Wesen aus dem Weltall vorstellen zu können, muss man davon ausgehen, dass sie Beobachter des maßlosen Einsatzes unserer ganzen Technik in Richtung Weltraum sind. Sie sehen uns nämlich in einem ganz anderen Licht, als wir es uns vorstellen. Sie sehen mit berechtigter Besorgnis, dass wir es in relativ kurzer Zeit fertiggebracht haben, A&H-Bomben in die Atmosphäre zu schießen. Für unsere heutige Denkweise ist es unbegreiflich, dass es Wesen geben könnte, die ungleich stärker sind als wir, die uns wohl kaum nur aus Neugier betrachten, sondern aus einem Gefühl des Mitleids oder der brüderlichen Freundschaft des Stärkeren, des Intelligenteren und des Weiterentwickelten gegenüber dem Schwächeren hier auf der Erde, der sich in eine maßlose Gefahr der Selbstzerstörung gestürzt hat. Dies konnte nur geschehen, weil uns Selbstkritik und wahre Erkenntnis fehlen, welche die anderen Zivilisationen im Weltall sicherlich längst besitzen. Es scheint so, als ob wir gegenwärtig so fanatisch durchdrungen sind, von der Philosophie unserer politischen Thesen, dass wir uns am allerwenigsten in eine Diskussion über das Thema interplanetarische Raumschiffe einlassen wollen. Dieses Thema wird abgetan als Blödsinn, Charlatanerie, Utopie und auch als religiöser Kult. Irgendwie geht man sogar so weit, zu versuchen, unsere Gewissensregungen zu unterdrücken. Der große Atomphysiker U.R. Mheime wurde z.B. von seinem behandelnden Arzt als wahnsinnig bezeichnet, als er seine Angst darüber äußerte, dass die von ihm und seinen Mitarbeitern verwendete Atomenergie der Politik dienen und eventuell dazu benutzt werden könne, unsere eigene Apokalypse herbeizuführen. Wer Berlitz Buch las und nun ernst darüber nachdenkt, wird sich bestimmt an die Erfahrungen mit Besatzungen außerirdischer Raumschiffe erinnern, die George Adamski, Professor Freitas Guimaraes, Antonio Rossi U.A. gemacht haben. So wird sich unser Leser vielleicht bewusst über das wahre Problem, sowie über seinen Anteil an Verantwortung, dem Problem ernsthaft ins Auge zu sehen bezüglich des Gemeinwohls und gemäß seinen intellektuellen und moralischen Verpflichtungen. Wer weiß, ob nicht gewisse Forschergruppen, die sich mit diesem Problem befassen, schließlich doch beginnen, die fliegenden Objekte zu identifizieren als Objekte, die aus dem Weltall kommen, und in öffentlichen, anstatt in geheimen Versammlungen ihre Mitglieder aufzuklären über die allgemeinmenschliche Bedeutung dieses Problems, nicht nur über seine technische Seite. Diese Aufklärungsarbeit wurde seit 1956 durch die deutsche UFO-IV-Studiengesellschaft V. Wiesbaden in globalem Ausmaß getan, erste durch die Monatszeitschrift UFO-Nachrichten, die in 76 Ländern aller Kontinente ihre Leser erreicht. Zweite durch Publikationen des Findlar Verlags von ca. 45 UFO-Büchern und Broschüren. Dritte durch über 500 Lichtbilder-Vorträge in 14 Ländern, einschließlich vieler Rundfunkinterviews und TV-Sendungen, die der Vorsitzende der Duist gehalten hat. Besondere Erwähnung verdienen hier seine Vorträge an ein- und ausländischen Universitäten. Vierte durch internationale Kongresse. Der letzte 10. interkontinentale Konvent der UFO-Forscher fand in Wiesbaden vom 29. September bis 1. Oktober 1972 statt. Bei dieser denkwürdigen Gelegenheit haben sich zum ersten Mal Wissenschaftler und Kontaktpersonen aus drei Kontinenten zusammengefunden. Nur Sichtungen der UFO-Objekte genügen nicht mehr. Die Frage steht überall im Raum. Warum besuchen sie uns? Was sollen wir tun? Das versucht auch dieses Buch zu beantworten. D. H. Da letztere große politische Versuchungen in sich trägt, wird besonders dieser Teil mit Nachdruck vom Militär studiert. Das ist aber nur ein kleiner Bruchteil des Problems und er soll nicht als Rechtfertigung dazu dienen, die ganze Frage geheim zu halten hinter einem Vorhang des Schweigens und des Geheimnisses, der nur für den sehr kleinen Teil der menschlichen Gesellschaft gelüftet wird, der das Vertrauen der Regierungen und ihrer Führer genießt. Filme, wie z.B. Die Invasoren, die dem Publikum von einigen Fernsehstationen vorgesetzt werden, rücken das relevante Problem in ein ganz falsches Licht, da sie die Planetarier stets als Feinde des Menschen zeigen, sie lenken die Gedanken immer nur auf den militärischen Bereich. Würde man der Öffentlichkeit die Wahrheit nicht vorenthalten, so käme es niemals zu Vorurteil, Angst und Panik. Überlassen wir nun das Buch dem Leser, damit er gemäß seinem eigenen Gewissen denkt und handelt. Vorwort des Autors: Sie wissen sicher auch, dass es in Brasilien, wie auch in anderen Ländern der Erde, viele Tausende von Irrenhäusern gibt, in denen Geisteskranke einen Teil oder oft auch den Rest ihres Lebens verbringen. Darunter befinden sich Leute, die nur deshalb für irre gehalten werden, weil ihre Ansichten von denen der übrigen Menschheit abweichen. Alle Leute mit solchen fortschrittlichen Ideen wagen es, ihre Mitmenschen auf dieser Erde einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. Sie fühlen, dass das menschliche Leben auf falschen Bahnen läuft, und versuchen, durch mutige Bekenntnisse den Weg zum naturgewollten Lauf der Dinge aufzuzeigen. Fast alle diese Pioniere laufen aber meiner Ansicht nach Gefahr, diese Welt der frei herumlaufenden Narren verlassen zu müssen, um in der Klausur der Irrenhäuser zu verschwinden. Aber werden dort wirklich die Gefährlichsten eingeschlossen, die abgehalten werden sollen, ihre Gedanken weltweiter zu verbreiten? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass auf dieser Welt noch gefährlichere Menschen frei herumlaufen, die durch ihre Hirnearbeit, mit einem Wort oder einer Geste dazu beitragen könnten, die Menschheit von der Erde verschwinden zu lassen? Wer sind sie? Es sind Staatsmänner und Wissenschaftler unserer Epoche, die erstarrt sind in ihren Macht- und Rachegefühlen. Jeder denkende Mensch spürt, wie es der Katastrophe entgegengeht. Die meisten von uns sind zu träge, um sich dagegen aufzulehnen. Sie lassen den Dingen ihren Lauf und betreiben Vogelstrauß-Politik. In Wirklichkeit ist die Entwicklung des Menschengeschlechts im Rückschritt begriffen, trotz der vielen technischen Fortschritte. Wir werden in Bälde, fast ohne es zu bemerken, wieder auf dem Stand der Höhlenbewohner landen, die zu ihrer Zeit gegen alle Härten des Lebens kämpfen mussten, um ihr Leben zu erhalten. Ihnen war das Leben noch etwas wert, während heute recht viele Menschen ihre Fähigkeiten einsetzen, um ihr Leben und das ihrer Nachkommen zu zerstören. Viele von ihnen sind schon in vorgerücktem Alter und haben Stufen, die zu einem sorglosen Leben führen, schon fast ganz erklommen, sie haben Geld und alle Ehren dieser Welt eingeheimst und gehen trotzdem der Hölle entgegen, weil sie weiterhin Tausende von Menschenleben um eines persönlichen Vorteils willen opfern. Warum denkt der Mensch nicht an das Leben selbst und lebt die Jahre, die ihm gegeben sind, nicht in Ruhe und Frieden? Vielleicht denkt er nicht daran, dass er in jedem Augenblick aus dem Leben scheiden kann, was sind dann Ehre, Reichtum und Ruhm noch wert? Von diesen Gütern kann er nichts mitnehmen. Die das nicht bedenken, sind die eigentlichen Narren. Ich möchte noch bemerken, dass ich weder Wissenschaftler, noch Staatsmann oder Psychiater bin. Wenn ich diese kleine Betrachtung vorangestellt habe, so nur, um dem Leser einen Vergleich zu geben und ihn auf das Folgende vorzubereiten. Endlich das Ende des Buches. Möglicherweise sind einige Fußnoten in den Haupttext eingegangen, so dass die Wahrnehmung in diesem Hörbuch verwirrt sein kann.